NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Il-Yong Kim liest die 9. Folge aus Kim Ho-yons Roman Frau Yoms kleiner Laden der großen Hoffnungen in der Übersetzung von Jan-Henrik Dirks. Min Chik möchte seine Mutter Frau Yom von einer Investition in eine Brauerei überzeugen. Er besucht ihren 24-Stunden-Laden, um sich einen Überblick über das Biersortiment zu verschaffen und ein paar Dosen zum Verkosten mitzunehmen. Aber der neue Mitarbeiter der Nachtschicht, Doc Go, weigert sich, ihm das Bier kostenlos mitzugeben. Dabei ist Min Chik doch der Sohn der Besitzerin. Er schäumt vor Wut. Er wird diesen vorwitzigen Kerl rausschmeißen lassen. Aber die Wut verfliegt, als Doc Go ihn fragt, ob er eigentlich wisse, dass seine Mutter seit einigen Tagen sehr krank ist. Und in so einer Zeit wolle er ihre Mitarbeiter feuern? Das hat Min Chik nicht gewusst. Scham und Traurigkeit überkommen ihn.
Wenn du der Sohn bist, dann darfst du das doch nicht machen. Jedenfalls kann ich dir das Bier und die Tüte nicht so einfach geben, weil ich keinen Beweis habe, dass du der Sohn bist.
Min Chiks Gesicht war puterrot. Er ballte die Fäuste. Verdammte Scheiße, ich pfeif drauf! Nachdem er dem Mann an der Kasse diese letzten Worte hingespuckt hatte, stürmte er aus dem Laden. Nicht, weil er vor dem stämmigen Mann Angst gehabt hätte, sondern weil er sich schämte. Min Chik ging geradewegs zum Haus seiner Mutter, gab den Geheimcode an der Eingangstür ein und betrat die Wohnung. Das einzige Licht im dunklen Raum stammte vom Bildschirm des Fernsehers, auf dem eine Unterhaltungssendung mit alten Trottschlagern lief. Ungeachtet der lauten Musik lag seine Mutter zusammengekauert auf dem Sofa und war eingeschlafen. Min Chik seufzte. Als er sie an der Schulter rüttelte, öffnete sie die Augen, sah ihn benebelt an und richtete sich mühsam auf.
»Was ist denn los?«
»Ich hab gehört, du bist krank. Da bin ich schnell hergekommen.«
»Krank? Ja, mache ich mir Sorgen um dich. Wo hast du denn bloß die ganze Zeit gesteckt?«
»Ach komm, immer musst du meckern. Ich war bei einem Freund, aber sag mal, was hast du denn?«
»Ach, irgendeine Erkältung, Gliederschmerzen oder sowas.«
»Deshalb habe ich dir doch gesagt, du sollst die Grippeimpfung machen. Im Krankencenter gibt es die für Senioren gratis.« Frau Yom erhob sich ächzend, ging, ohne noch etwas zu erwidern, in die Küche und setzte eine Kanne mit Gerstentee auf. Min Chik wuselte um sie herum, eifrig bemüht, die krampfige Atmosphäre irgendwie aufzulockern.
»Mensch, warum ist es denn hier drin so kalt? Kein Wunder, dass du dich erkältest. Dreh doch mal die Heizung richtig auf.«
»Ah, schon gut. Jetzt, wo du da bist, ist es hier schon nicht mehr so kalt.
Der Körpertemperatur nach zu urteilen, bist du ja möglicherweise noch ein Mensch.«
»Ach, was soll das denn heißen? Wie haben deine Schüler bloß eine Lehrerin ertragen, die ständig so bissige Bemerkungen macht?«
»Willst du Gerstentee?«
»Hm.« Min Chik setzte sich an den Esstisch und zog die Socken aus. Frau Yom brachte zwei Becher mit heißem Gerstentee, schnalzte beim Anblick der auf den Boden geworfenen Socken verächtlich mit der Zunge und nahm Platz. So saßen sie schweigend da, tranken Tee und spürten die nächtliche Stille, nun da es auf 12 Uhr zuging. Min Chik war sich unschlüssig, wie er das Gespräch beginnen sollte.
»Wenn er das Ale-Bier aus dem Laden mitgebracht hätte und es ihr nun zeigen könnte, wäre es nicht so kompliziert gewesen, ihr seine Geschäftspläne zu erklären. Aber der Idiot im Laden hatte ihm mit seinen Sperenzchen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Was immer das für ein dahergelaufener Spinner gewesen sein mochte, der Kerl war verdammt nervig gewesen und beim bloßen Gedanken an ihn fühlte Min Chik von Neuem die Wut in sich aufsteigen.
»Was machst du denn für ein Gesicht?« Seine Mutter sah ihn an.
»Mama, ich habe gerade im Laden vorbeigeschaut. Sag mal, wer ist denn bitte dieser Brocken mit dem Schurkengesicht?«
»Ah, meinst du Doc Go? Der macht die Nachtschicht.«
»Der ist ja irgendwie nicht normal. Total arrogant und unverschämt.«
»Naja, ein Ladenmitarbeiter ist natürlich keine Kaufhausbedienung.«
»Aber unverschämt? Wieso?«
»Erstmal weiß der überhaupt nicht, wie man mit Kunden umzugehen hat.
Ich habe mir nicht gleich anmerken lassen, dass ich der Sohn der Chefin bin, und als ich ihm an der Kasse gesagt habe, er soll mir die Sachen einfach so geben, meint er doch glatt, ich soll ihm beweisen, dass ich dein Sohn bin.
Frau Jom brach in schnaubendes Gelächter aus. Das brachte Minchik umso mehr auf die Palme. Er griff nach dem Becher und kippte den Tee hinunter.
Tokko überprüft halt alles ganz genau. Er ist einfach sehr gründlich.
Was soll das? Das ist doch für mich entwürdigend. Mama, kannst du den nicht einfach feuern?
Soll ich?
Ja, der gefällt mir nicht. 100 Pro, dass wegen dem doch gewaltig was schief geht. Ich habe mich ja zusammengerissen, aber lass da mal einen Betrunkenen in den Laden kommen. Das kann ganz böse ausgehen. Und am Ende musst du noch Entschädigung zahlen oder sowas.
Ich habe gehört, dass er mit betrunkenen Kunden schon ganz gut zurechtgekommen ist. Und am Vormittag begegnet er den alten Damen aus dem Viertel auch immer sehr zuvorkommend. Seitdem steigt auch unser Umsatz.
Und wenn schon, das bisschen Umsatz, das der Laden macht.
Es geht im Grunde auch gar nicht darum, ob du den feuerst oder nicht. Lass uns einfach den Laden endlich verkaufen. Abgelehnt.
Wieso?
Wenn ich den Laden schließe, verlieren Frau O und Dokko ihre Arbeit. Die beiden leben davon.
Puh, bist du Jesus oder was?
Hängt sich jeder, der in die Kirche geht, so am hehren Ideal der Nächstenliebe auf? Das hat nichts damit zu tun, ob man Christ ist oder nicht. Das ist einfach ganz gewöhnlicher Anstand. Als Chefin muss ich natürlich an den Lebensunterhalt meiner Mitarbeiter denken.
Als Ladenchefin? Was ist denn das für eine Chefin?
Das ist genau der Grund, weshalb du, mein Sohn, es niemals bis zum Chef bringen, sondern immer mit kleinen Jobs herumkrebsen wirst. Verstanden?
Oh Mann, schon wieder eine Predigt. Na gut, stellen wir den Verkauf des Ladens mal zurück.
Als erstes feuerst du diesen Typen. Kommt nicht in Frage.
Und warum nicht?
Ich brauche jemanden für die Nachtschicht.
Falls du einspringen willst, überlege ich's mir.
Mama, warum willst du mir ständig so eine billige Arbeit aufhalsen?
Findest du es gut, wenn dein Sohn im 24-Stunden-Laden jobbt?
Es gibt keine guten oder schlechten Berufe. Der Mindeststundenlohn ist mittlerweile so hoch, dass man in einem Monat mehr als 2 Millionen Won verdienen kann, wenn man fleißig Nachtschicht macht.
Ach, alles klar, lass mal gut sein.
Minchik leerte erneut seinen Becher mit Gerstentee. Aber seine Wut legte sich nicht. Das Gespräch verlief dafür schlichtweg zu unerfreulich. Vielleicht sollte er einfach wieder nach Hause gehen. Er sprang auf. Es war frustrierend. Nicht nur, dass er die Sache mit dem Verkauf des Ladens und der Investition in seine Geschäfte bisher nicht hatte regeln können, nun musste er nach dem Gemeckere seiner Mutter möglicherweise unverrichteter Dinge wieder abziehen wie ein auf dem Schlachtfeld verirrter Kämpfer. Vielleicht sollte er erstmal einen Schluck kühles Wasser trinken, bevor er ihr seine Pläne unterbreitete. Er ging zum Kühlschrank. Nanu? Als er die Kühlschranktür öffnete, um sich eine Flasche Wasser zu nehmen, erblickte er etwas, das sich im Hause seiner Mutter nie und nimmer hätte befinden dürfen. 4 Dosen Bier. Noch dazu genau die Sorte, die er vorhin aus dem Laden mitbringen und ihr hat zeigen wollen, um ihr sein Projekt schmackhaft zu machen. Er nahm eine Dose Bierberg Sobekson und kehrte an den Esstisch zurück. Als seine Mutter sah, was er da in der Hand hielt, schien sie leicht zusammenzuzucken, brachte ihre Gesichtszüge aber sofort wieder unter Kontrolle. Minchik öffnete die Dose und goss sich Bier in den nun leeren Gerstenteebecher ein. Der aromatische Ale-Geruch kitzelte seine Nase. Nun ging es darum, diese glänzende Gelegenheit nicht ungenutzt verstreichen zu lassen. Minchik trank den Becher in einem Zug aus.
Ah, wie erfrischend.
Zwar nicht ganz so gut wie das Bier von Steve, das er am Abend getrunken hatte, aber das reiche Aroma und der kräftige Geschmack waren eindeutig anders als bei herkömmlichem Bier.
Ah, lecker, wusste gar nicht, dass du Bier im Haus hast.
Die Firma hat mir das empfohlen, die Marke ist neu, da habe ich das mal ausprobiert. Schmeckt nicht schlecht.
Was denn, heißt das, du hast das Bier selbst getrunken? Darfst du das denn?
Erzähl das nicht rum, ich trinke das nur wegen der Arbeit. Ich muss doch über die Sachen Bescheid wissen, die ich in meinem Laden verkaufe.
Ah, verstehe. Dann testest du sicher auch alle Zigarettenmarken gewissenhaft durch, was?
Alles andere wäre ja unverantwortlich.
Minchiks Sticheleien trieben Frau Jom missmutige Falten auf die Stirn, während sie ihren Tee austrank und den Becher abstellte.
Quatsch nicht rum und schenk mir was ein.
Na bitte. Frohlockend goss Minschik seiner Mutter Bier in den Becher, dass es bis zum Rand schäumte. Eine Stunde saßen sie beisammen und tranken Bier. Sie leerten alle vier Dosen, die im Kühlschrank waren. Es war das erste Mal überhaupt in Minschiks Leben, dass er seiner Mutter gegenüber saß, mit ihr trank und sich mit ihr unterhielt. Es war sehr ungewohnt, dass seine Mutter Alkohol trank, und es war eigenartig, so lange mit ihr zu reden. In den vergangenen Jahren war es immer so gewesen, dass Minschik irgendetwas von ihr gefordert und sie alles ausnahmslos abgelehnt hatte und das Gespräch damit jedes Mal beendet gewesen war. Nun aber waren sie beide hinreichend beschwipst, um miteinander über dies und das zu plaudern. Sie erinnerten sich, nicht ohne Spott, an Minschiks Vater, diesen Sturkopf, der nun nicht mehr lebte, und zogen gemeinsam über Minschiks große Schwester und ihren Mann her, die sich beide so unausstehlich aufführten. Außerdem hörte Minschik sich an, wie es den Leuten aus der Kirche ging, in die auch er eine Weile zum Gottesdienst gegangen war, und dass manche Mieter hier im Haus zuweilen so laut waren, dass die Nachbarn sogar schon die Polizei gerufen hätten. Frau Jom schüttete ihrem Sohn ihr Herz aus, die Worte sprudelten aus ihr heraus, als wäre ein Damm gebrochen. Für Minschik war es ganz neu zu hören, was seine Mutter über die Menschen in ihrem Umfeld dachte. So waren sie in Bezug auf seinen Vater, seine Schwester und deren Mann hundertprozentig einer Meinung, was die Leute in der Kirche und in der Nachbarschaft anging, allerdings meist uneinig. Seine Mutter berichtete ihm auch von einer seiner früheren Mitschülerinnen aus der Kirchenschule, die sich kürzlich habe scheiden lassen und nun wieder zur Kirche gehe. Nach 2 Jahren kinderloser Ehe sei sie nun wieder alleine, genauso wie er auch, ob er nicht diesen Sonntag mal in die Kirche mitkommen wolle, um Hallo zu sagen. Ein Vorschlag, den Minschik schroff zurückwies. Er werde weder in die Kirche gehen, noch diese Frau treffen. Seine Mutter schmatzte bedauernd mit den Lippen und leerte ihren Becher.
Weißt du, warum ich die ganze Zeit keinen Alkohol getrunken habe?
Weil du in die Kirche gehst.
Hältst du mich wirklich für so verklemmt? Das erste Wunder, das Jesus vollbracht hat, bestand darin, dass er bei einem Fest, wo es nicht genug zu trinken gab, Wasser zu Wein hat werden lassen. Alkohol zu trinken ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass man Sachen falsch macht, wenn man getrunken hat.
Ja eben, dann wird Alkohol doch zum Problem.
Na egal, bei mir nicht. Deine Mutter kann ordentlich was ab. Vor meiner Heirat haben die männlichen Kollegen aus der Schule ordentlich versucht, mich abzufüllen. So schnell werde ich nicht betrunken. Aber es schmeckt mir halt einfach nicht. Soju ist mir zu bitter, Bier zu lasch, Wein zu süß. Aber dieses Bier hier, das hat mir geschmeckt. Gutes Aroma, leicht bitter, irgendwie bekömmlich. Wirklich nicht schlecht.
Sie griff nach dem Teller mit den Knabbereien und steckte sich ein knuspriges Blatt getrockneten Seetang in den Mund. Minschiks Augen blitzten auf. Der Augenblick war gekommen. Der Augenblick, sie um den Finger zu wickeln.
Sein routiniertes Gefühl für Timing sagte ihm, dass nun die Zeit reif war, um die Katze aus dem Sack zu lassen und seiner Mutter von seinem Brauereiprojekt zu erzählen.
Ihr schmeckte das Ale sehr gut. Und auch wenn sie ihre Trinkfestigkeit betonte, machte sich der Alkohol bei ihr doch inzwischen bemerkbar.
Vielleicht ließe sie sich, wenn er ihr noch einen Becher aufschwatzte, am Ende tatsächlich dazu bewegen, den Laden zu verkaufen und in sein Projekt einzusteigen.
Nur, es war kein Alkohol mehr da. Minschik sah die eingedrückten leeren Bierdosen auf dem Tisch und beschloss, noch einmal in den Laden zu gehen, um Nachschub zu besorgen. Er nahm sein Handy und setzte sich neben seine Mutter.
In aller Eile lief er zum Laden, steuerte dort sofort den Glaskühlschrank mit den Getränken an und ging mit 4 Dosen Ale zur Kasse.
Doc oder wie auch immer er hieß, war nicht zu sehen.
Wo war der Kerl bloß hin? So etwas Nerviges.
Minschik nahm eine Plastiktüte aus dem Kassentisch, in die er die Dosen hineinlegte. Da sah er den klotzigen Kerl aus dem Lagerraum kommen, über und über mit Instant-Nudel-Packungen beladen. Minschik tat noch etwas genervter als nötig. Der Kerl hatte inzwischen mitbekommen, dass außer ihm noch jemand im Laden war, stellte die Nudelboxen auf dem Tisch am Fenster ab und kam auf Minschik zu. Der holte sein Handy hervor und hielt dem Kerl, der ihn offenbar für einen Betrüger hielt, das Foto auf dem Display entgegen.
Da! Reicht das als Beweis?
Es war das Foto, das er 5 Minuten zuvor mit seiner Mutter gemacht hatte.
bierselig drückten sie darauf ihre Wangen aneinander und bildeten mit den Fingern ein Herzchen. Der Kerl sah das Foto eine Weile an, dann nickte er. Minchik lächelte zufrieden und wollte schon gehen, als er plötzlich innehielt.
»Wie oft wurde das hier heute verkauft?«
»Das ist heute das erste Mal. Ich wollte der Chefin sagen, dass sie das nicht mehr bestellen soll.«
»Na hör mal, das sagst du nur, weil du das noch nie getrunken hast. Die Chefin hat gesagt, ich soll noch mehr davon besorgen, weil ihr das so gut schmeckt.«
»Das Geschäft funktioniert nicht so, dass man Sachen verkauft, weil man sie selber mag. Man verkauft Sachen, die andere mögen.«
»Andere mögen das doch auch.«
»Die Verkaufszahlen lügen nicht.«
»Tja, das werden wir ja sehen.«
Schnaubend stieß Minchik die Tür auf und verließ den Laden. Als er zu Hause ankam, hatte seine Mutter ihr rosiges Gesicht auf den Esstisch gedrückt und schnarchte leise vor sich hin. Eine Weile stand Minchik da und betrachtete stumm seine schlafende Mutter. Die kleine Frau, die mittlerweile mehr graue als schwarze Haare hatte. Dann trug er sie ins Schlafzimmer hinüber. Der Körper der Mutter war leicht, das Herz des Sohnes schwer. Nachdem er sie aufs Bett gelegt hatte, kam er an den Esstisch zurück und öffnete noch eine Dose Bier. Allerlei Bilder und bittere Erinnerungen hinunterspülend, trank er in großen Schlucken das Bier, das er bald selbst herstellen und verkaufen wollte. Diesen ersten Alkohol, den er mit seiner Mutter zusammen getrunken hatte. Diesen goldenen Trank, der ihm wieder auf die Beine helfen würde. Es war ein schöner Abend gewesen. Sie hatten zusammen angestoßen, sich lange unterhalten und ein gemeinsames Foto gemacht. Seit langem hatte er wieder einmal so etwas wie familiäre Wärme gespürt und das genügte ihm. Über die Ladenauflösung und die Geldanlage konnte er auch morgen mit ihr sprechen. Schließlich mochte seine Mutter das Bier. Und auch wenn sie sich Sorgen darum machte, um ihren Lebensunterhalt sollten sich Frau O und Doggo oder Doggo oder wie auch immer gefälligst selbst kümmern. Frau O musste man nur ein bisschen einschüchtern, dann machte sie sicher einen Rückzieher. Über den anderen wusste er zu wenig, da würde er noch etwas forschen müssen. Fest stand, dass jemand, der behauptete, die Verkaufszahlen würden nicht lügen und der eindeutig etwas gegen Alebier hatte, hier nicht bleiben durfte. Wenn der anfing, unliebsame Bemerkungen darüber zu machen, was bestellt werden sollte und was nicht, würde es sehr schwierig werden, seine Mutter zu überzeugen. Eile war geboten. Minchik beschloss, genauer in Erfahrung zu bringen, wer dieser Typ eigentlich war. Als er seine Mutter gefragt hatte, wie sie dazu gekommen sei, ihn einzustellen, hatte sie nur gelacht und keine richtige Antwort gegeben. Das hatte die Sache nur noch verdächtiger gemacht. Dem Kerl war nicht zu trauen. Und er war ein eindeutiges Hindernis. Er musste aus dem Weg geräumt werden und dafür brauchte Minchik Hintergrundinformationen. Wenn bei den Nachforschungen etwas herauskam und er seiner Mutter davon berichtete, würde sie bei ihrem ausgeprägten Moralbewusstsein sicher nicht zögern, den Kerl in die Wüste zu schicken. Minchik nahm sich vor, gleich an diesem Morgen bei Quack anzurufen. Einem alten Bekannten, der als Privatdetektiv arbeitete und zu dem er seit seiner Arbeit in Yongsan einen guten Draht hatte. Er trank das Bier aus und versuchte, auch den Gedanken an seine Mutter zu Ende zu bringen. Er nahm sein Handy heraus und installierte das Foto, das er vorhin gemeinsam mit ihr gemacht hatte, als Hintergrundbild auf dem Startbildschirm. Das Herzchen, das Mutter und Sohn etwas wackelig mit Daumen und Zeigefinger gebildet hatten, sah doch irgendwie liebenswürdig aus. Abgelaufen, aber noch gut.
»Oh Mann, da jobbe ich doch lieber selbst im 24-Stunden-Laden«, sagte Wack leise zu sich, während er dem Verdächtigen folgte, der soeben den Laden verlassen hatte und sich nun in Richtung Hauptbahnhof bewegte. In seinem weißen Parka und mit den rudernden Armbewegungen wirkte er wie ein Polarbär, dessen Eisberg weggeschmolzen war und der nun nicht mehr wusste, wo er hin sollte. Und Quack selbst fühlte sich wie ein uralter Schneemensch, der am Nordpol sein Augenlicht verloren hatte und nun orientierungslos herumirrte. 3 Tage war er dem Verdächtigen schon auf der Spur, ohne dass seine Bemühungen sich in irgendeiner Weise ausgezahlt hätten.
Und allmählich hätte er es vorgezogen, für den Mindestlohn von 8.590 Won in einem beheizten Laden eingepfercht zu sein, anstatt den Kerl hier zu beschatten, der bei dieser Kälte ununterbrochen draußen herumlief. Einmal mehr empfand er Reue und Frust darüber, Gang Min-chiks Auftrag angenommen zu haben. Er schob seine Atemschutzmaske ein wenig nach unten. Eine Maske vom Typ KF-94, in der er sich so beengt fühlte, dass er sie selbst bei Smog nicht hätte aufsetzen mögen, doch nun liefen plötzlich alle mit solchen Masken herum. Wo sollte das nur enden? Der alte Quack seufzte. Aber unter seiner Maske kam selbst dieser Seufzer ihm nur als Mundgeruch wieder entgegen. Entschlossen zog er seinen Schal etwas fester und erinnerte sich an die Vereinbarung mit Gang. »Bring seine Identität und seine verdächtige Vergangenheit in Erfahrung. Dann überweise ich hier auf der Stelle 2 Millionen.« Gang hatte gemeint, er solle sich beeilen, denn der plötzlich aufgetauchte Verdächtige stehe dem Umsatz im Laden seiner Mutter und dem Aufbau seines eigenen Geschäfts im Wege. Quack hatte 1 Million Anzahlung gefordert, aber Gang hatte abgelehnt, woraufhin sie weiterverhandelt und sich schließlich auf eine einmalige Zahlung von 2 Millionen und eine Anzahlung von 200.000 geeinigt hatten. Gang war gleich zum nächsten Geldautomaten gegangen und hatte 200.000 Won auf Kredit abgehoben. Als er ihm das Geld reichte, hatte er gesagt, »Beeil dich! Wenn ich erstmal schlechte Laune hab, interessiert mich die Vergangenheit von dem Kerl auch nicht mehr. Dann lasse ich einfach ein paar gute Kumpels auf ihn los, damit er sich von hier verkrümelt.« Trotz dieser großspurigen Worte machte Gang eigentlich nicht den Eindruck, als wäre es tatsächlich so einfach. Schließlich hatte er ihn, Quack, ja engagieren müssen. Quack kannte Gang schon seit geraumer Zeit und war in der Lage, seine Bluffs zu durchschauen und hinter seinem Rücken über ihn zu lachen. Zwar war es eine ziemlich entwürdigende Arbeit, aber weil er einst derjenige gewesen war, der am meisten von Gangs Getöse profitiert hatte, hatte er schließlich zugesagt. Immerhin war es besser, als nur herumzuhängen, denn auch er musste ja Geld verdienen und eine gewisse Summe zurücklegen. Kein Geld für die Unabhängigkeitsbewegung, kein Schwarzgeld, sondern Geld für die Altersvorsorge. Erst jetzt, da er schon über 60 war, hatte er angefangen, sich darum zu kümmern. Denn jetzt lebte er allein und das Einzige, worauf er sich in seinem restlichen Leben würde stützen können, war das, was er von nun an zusammensparte. Alles, was ihm Gang an Informationen über die Zielperson mitgeteilt hatte, war, dass er in einem 24-Stunden-Laden Nachtdienst schob und Doggo genannt wurde. Doggo. Auch das noch. Allein der Name klang ja schon wie der reinste Hohn. Als erstes musste er herausfinden, ob es sich dabei um den Vor- oder Familiennamen handelte. Diesem Kerl, der bummelig wie ein Bär durch die Gegend tappte, hinterher zu spionieren, würde für ihn, der seit 30 Jahren seinen Lebensunterhalt mit dieser Art von Arbeit verdient hatte, ein leichtes sein. So hatte Quack gedacht. Aber der Verdächtige strummerte die ganze Zeit nur in der Gegend herum. Wenn er aus dem Laden kam, ging er zu seinem Zimmer in Dungdadung, aber so, dass er entweder erst am Westausgang des Hauptbahnhofs vorbeikam, dann links abbog, den Hügel von Malidong überquerte, an Eoge und Chungchungno vorbeikam und am Ende in Richtung Dungdadung umdrehte, oder aber so, dass er erst nach Hwamdong ging, an der Jungsan-Oberschule vorbei, bis zum Haebangchun und nach Bogwangdong, danach Ichundong und die Gegend um den Bahnhof von Jungsan durchkämmte und schließlich nach Dongjadong zurückkehrte. Oder aber, indem er... Nun, jedenfalls lief er die gesamte Gegend zwischen Hauptbahnhof und Namsan ab, so unermüdlich wie die Puppe aus der Werbung für langlebige Batterien. Mit seinen endlosen Streifzügen trieb er Quack, dem noch dazu die lästige Maske zu schaffen machte, die es aufgrund der derzeit grassierenden bösartigen Infektionskrankheit zu tragen galt, zur völligen Erschöpfung. So ging das nun schon seit 3 Tagen, wobei Quack jedes Mal nach einem halben Tag aufgegeben hatte und in seine Einzimmerwohnung an der Wonhyodo zurückgekehrt war. Aber jetzt konnte er die Sache nicht weiter aufschieben. Er nahm sich vor, den Verdächtigen heute, nach einem kräftigen Frühstück, um jeden Preis bis zum Ende zu folgen. 2 Leute zwischen sich und dem Verdächtigen, schlich er ihm in der typisch gebückten Haltung eines älteren Herrn langsam hinterher. Es war nun schon der 4. Tag und trotzdem hatte der Kerl seine Anwesenheit bislang nicht bemerkt
und zockelte in für Quack äußerst ermüdender Weise unbeirrt durch die Gegend. Gerade als Quack schon die Befürchtung hatte, dass heute die nächste Nullnummer folgen würde, bog der Verdächtige ab und betrat das Bahnhofsgebäude. Quack beschleunigte seine Schritte, verringerte den Abstand und erreichte die Rolltreppe, auf welcher der Kerl nun nach oben fuhr. In der Bahnhofshalle angekommen, sah sich Quack unverzüglich nach dem weißen Parker um. Aber heute herrschte hier ein so großes Gewimmel von Leuten in dicken Anoraks und Mänteln, dass auch ein derart stämmiger Mann nicht leicht zu entdecken war. Dass der Kerl in das Bahnhofsgebäude gekommen war, musste einen besonderen Grund haben, wo er doch ansonsten nur ziellos umherlief. Es war daher sehr unwahrscheinlich, dass er schon wieder draußen war. Ganz bestimmt war er noch hier. Quack sah sich in der Bahnhofshalle um und suchte die Orte ab, die der Kerl vielleicht angesteuert haben könnte. Die Filiale einer großen Hamburger Kette, einen 24-Stunden-Laden, die öffentlichen Toiletten, aber nirgends war er zu sehen. Vielleicht wollte er mit dem Zug wegfahren und kaufte sich gerade ein Ticket. Quack ging in Richtung Fahrkartenschalter. Über den großen Fernsehbildschirm, der sich in der Mitte der Wartehalle befand, lief gerade die Meldung, dass in der Region von Daegu das Coronavirus ausgebrochen sei. Quack blieb einen Moment lang stehen. Bei der anschließenden Meldung, die besagte, dass es infolge des sprunghaften Anstiegs von Infektionen dieses Virus, von dem man zunächst gedacht hatte, dass es nach kurzer Zeit wieder verschwinden würde, zu Panikkäufen von Atemschutzmasken gekommen sei, fragte sich Quack, wie viele Masken er eigentlich noch vorrätig hatte. Er schauderte. Für ihn als Diabetiker mit schwachem Immunsystem waren Nachrichten über diese neuartige Infektionskrankheit, von der es hieß, für ältere Menschen und Personen mit Vorerkrankungen könne sie tödlich sein, nicht weniger wichtig als sein jetziger Auftrag. Nachdem er die Nachrichten eine Weile verfolgt hatte, fiel ihm plötzlich inmitten einer Gruppe von Obdachlosen, die hinter dem Fernsehbildschirm saßen und sich lautstark unterhielten, ein Mann auf, der seinen weißen Parker als Sitzunterlage benutzte. Bingo! Quack holte sein Handy heraus, tat so, als telefonierte er, und fotografierte den Verdächtigen, der zwischen den Obdachlosen saß und angeregt mit ihnen plauderte. Das alte Handy machte beim Fotografieren kein Klickgeräusch und würde ihm bestimmt den entscheidenden Hinweis auf die Identität des Verdächtigen liefern. Ermutigend war auch, dass sein Verdacht, der Kerl, der schließlich immer in der Nähe des Solar Hauptbahnhofs herumgewandert war, könne vielleicht ein ehemaliger Obdachloser sein, sich nun zu bestätigen schien. Langsam näherte er sich der Gruppe. Ein vorsichtiger Blick verriet ihm, dass die Obdachlosen, während sie sich mit dem Verdächtigen unterhielten, Lunchpakete aus dem 24-Stunden-Laden verzehrten. Das Ganze wirkte ein wenig wie eine Szene aus einem Räubernest, hatte aber durchaus etwas Warmherziges. Und so war Quack ganz in den Anblick versunken. Da stand der Verdächtige plötzlich auf, zog seinen weißen Parker an, winkte den Obdachlosen noch einmal zu und ging. Offenbar in Richtung Bahnhofsvorplatz. Quack eilte in geduckter Haltung auf die Gruppe zu und setzte sich auf einen freien Platz in der Nähe. Die Straßenpenner, die sich gerade wieder ihren Lunchboxen hatten zuwenden wollen, bemerkten seine Anwesenheit und warfen ihm wachsame Blicke zu. Quack ahmte den Gesichtsausdruck nach, den er zu seiner Zeit als Kriminalbeamter aufzusetzen pflegte, wenn er Verhöre geführt hatte, und zog den gefälschten Polizeiausweis hervor. »Ihr antwortet nur auf meine Fragen und quatscht nicht unnötig rum, verstanden?« begann er sie anzuschnauzen und versuchte, den stechenden Gestank, der durch die Maske hindurch an seine Nase drang, zu ignorieren. Sie starrten ihn mit fragendem Gesicht an, wobei unklar war, ob sie eingeschüchtert waren oder immer so guckten, und stocherten weiter mit den Stäbchen in ihrem Essen herum.
Il Yong Kim mit der 9. Folge aus dem Roman Frau Yoms Kleiner Laden der großen Hoffnungen von Kim Ho-yeon, aus dem Koreanischen von Jan-Henrik Dirks. Das Buch ist bei Hansa Blau erschienen, das Hörbuch bei Random House Audio. Die heutige Folge finden Sie online bei uns und in der NDR Kultur App. Am Montag um 8:30 geht's dann weiter.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Martin Wilhelmi. Russland soll für eine Cyberattacke auf die SPD verantwortlich sein. Das erklärte Außenministerin Annalena Baerbock während ihrer Australienreise. Eine Einheit des russischen Militärgeheimdienstes GRU habe Deutschland im Cyberraum angegriffen. Hacker hatten Anfang vergangenen Jahres E-Mail-Konten des SPD-Parteivorstands ausspioniert. Markus Sambale in Berlin erklärt die Hintergründe des Cyberangriffs.
Schon 2015 gab es einen Cyberangriff auf den Deutschen Bundestag und der wurde auch genau dieser russischen Hackergruppe zugeschrieben, von der jetzt heute auch Außenministerin Baerbock gesprochen hat. Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine, da haben diese Aktivitäten nochmal stark zugenommen. Und das ist eben alles auch Teil der russischen Kriegsführung. Gerade erst hat die NATO von feindlichen Aktivitäten gegen mehrere europäische Länder gesprochen und auch da war Deutschland dabei. Wie die Bundesregierung jetzt ganz konkret reagiert auf diesen